Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Guten Morgen. In der nächsten Stunde ist Rüdiger von Fritsch unser Gast. Als Unterhändler war er an der EU-Osterweiterung beteiligt. Er leitete den Planungsstab des Bundespräsidenten und er war Botschafter in Warschau und in Moskau. Dass er auch im Ruhestand, den er jetzt eigentlich einnimmt, ein durch und durch an Politik und Weltgeschehen interessierter Mensch ist, das lassen schon die letzten drei Bücher erkennen, die er zwischen 2020 und jetzt geschrieben hat. Herzlich willkommen, Herr von Fritsch im Deutschlandfunk Kultur.
Guten Morgen, Frau Heise, vielen Dank für die Einladung.
Das Wort Ruhestand kommt mir bei Ihnen kaum über die Lippen. Es passt irgendwie gar nicht zu drei Büchern in drei Jahren. Das letzte, Welt im Umbruch, ist ja jetzt gerade erschienen. Also ein Leben ohne Politik ist für Sie gar nicht vorstellbar, oder?
Ich bin seit jungen Jahren ein politisch interessierter Mensch gewesen und es wird mich sicher immer begleiten, das Interesse. Die Frage ist, was leitet man konkret daraus ab? Und Sie haben recht, dass der Ruhestand etwas anders vorgesehen war, als er sich entwickelt hat. Und das hat mit Wladimir Putins Angriffskrieg zu tun.
Mit dem früheren Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch, will ich über die Situation zwischen Russland und der Ukraine nach dem Angriffskrieg Russlands sprechen. Der Krieg hält unvermindert an. Kiew wurde am Wochenende mit Raketen angegriffen, der Hafen von Odessa mit Drohnen, aber eben auch russisches Gebiet. Am Dienstag hieß es Drohnen über Moskau. Wir zeichnen dieses Gespräch am Mittwochvormittag auf. Es gab Verletzte. Rüdiger von Fritsch wird die Lage in den Medien natürlich verfolgen. Oder haben Sie noch andere Kanäle, Herr von Fritsch, sich zu informieren?
Natürlich versuche ich, so gut es geht, im Gespräch zu bleiben. Auch mit Gesprächspartnern in Russland oder Informationen aus Russland zu bekommen. Das ist insgesamt sehr viel schwieriger geworden. Aber ich habe viele gute Kontakte zu Russen in Deutschland, die Kontakte wiederum nach Russland haben. Und es gibt schon viele interessante Kanäle, auf denen auch, wie ich denke, zuverlässige Informationen aus dem Land zu uns kommen.
Welche zuverlässigen Informationen gibt es jetzt in dieser Situation? Drohnen über Moskau. Was sehen Sie darin?
Wer dafür verantwortlich gewesen ist, wird sich möglicherweise gar nicht herausstellen. Aber wir können das, was geschieht, versuchen, vom Ergebnis her zu betrachten. Drohnen auf Moskau, Angriffe auf Öltanklager in Russland, Angriffe auf die Krimbrücke, Anschläge in Russland, anderes mehr. Und dann zeigt sich, dass das, was geschieht, in einem größeren Zusammenhang den strategischen Interessen der Ukraine dient. Aus sehr verständlichen Gründen, weil sie neben der ja wirklich eindrucksvollen Abwehr der Aggression, die sie leisten und dem Versuch, diese zurückzuschlagen, auch versuchen, zur Destabilisierung in Russland beizutragen, kann man sagen. Das ist letztlich ein sehr verständliches, nachvollziehbares Ziel. Es ist ein Stück weit Psychologie. Es trägt Botschaften nach Russland herein. Es zeigt der russischen Bevölkerung, eure Führung ist nicht so großmächtig, so stark, wie sie immer behauptet. Sie ist verwundbar, verletzlich, sie kann euch möglicherweise nicht schützen. Und das, denke ich, ist schon wichtig, weil ja nicht auszuschließen ist, dass dieser Krieg auch dadurch zu Ende gehen könnte, dass sich die politischen Verhältnisse in Russland ändern. Und dazu kann das beitragen.
Ich habe jetzt gehört, dass jetzt direkt nach diesen Drohnenangriffen Nachfragen in russischen Banken gestartet worden sind von Hausbesitzern, ob zum Beispiel der Wert ihres Hauses bei so einer Gefahr bleibt, wie er ist. Klingt ein bisschen absurd, wenn man sich vorstellt, was auf der anderen Seite Russland in die Ukraine an Zerstörung reinträgt. Aber wird das jetzt vielen Russen erst tatsächlich klar, wenn sie es am eigenen Haus erleben? Kann man sich das so einfach vorstellen?
Ich denke, dass die Wirklichkeit dieses Krieges mehr und mehr bei den Menschen in Russland ankommt. Wir haben ja am Anfang erlebt, dass der Präsident geglaubt hat, Wladimir Putin, diesen Krieg quasi von der Bevölkerung weghalten zu können. Nicht ein schneller, kleiner, in Anführungszeichen gesprochen schmutziger Krieg, den er gegen Kiew führt, die Führung austauscht etc. Das ist ihm nicht gelungen. Die Menschen konnten anfangs glauben, dass das mit ihnen irgendwie nichts zu tun hat. Der Präsident wird schon recht haben. Sie sind nicht betroffen und mehr sind sie betroffen. Sie sind betroffen worden dadurch, dass Wladimir Putin 300.000 Reservisten mobilisiert hat im vergangenen Herbst. Und sie sind zunehmend natürlich betroffen von den materiellen Auswirkungen auch. Und dann kann es irgendwann einen Punkt der Abwägung geben der Menschen. Dann kann es einen Kipppunkt geben, den Wladimir Putin auch fürchtet. Nämlich den Punkt, an dem die russischen Mütter sagen, mag ja schön und gut sein mit der Ukraine, aber warum müssen wir unsere Söhne dafür hergeben? Ja. Wo ist die Schulspeisung für unsere Kinder? Warum wird wieder eine Krankenstation geschlossen? Und dass die Stimmung in der Bevölkerung plötzlich umschlägt. Der schwarze Schwan, den fürchtet er.
Den hätte ich jetzt tatsächlich als Laien viel früher schon erwartet. Man sprach ja anfangs in der deutschen Politik von Putins Krieg, um eben die russische Bevölkerung quasi so ein bisschen außen vor zu halten. Das kann man jetzt nach über einem Jahr natürlich so auch nicht mehr stehen lassen. Die russische Bevölkerung lässt den Krieg ja bisher geschehen. Oder wie würden Sie sagen, steht sie hinter Putin und seinen Erzählungen? Oder was sagen auch Ihre Kanäle?
Zum einen bleibt es Putins Krieg. Er ist ein Autokrat oder inzwischen muss man wirklich sagen ein Diktator, der das Land alleine beherrscht, der alleine diese Entscheidung trifft. Aber Sie haben recht, natürlich lädt das russische Volk, laden die Menschen über die Dauer des Krieges ungeheure Schuld und Verantwortung auf sich. Und das ist ein Stück weit tragisch, weil es ja nicht wenige gibt. Und solche Botschaften haben mich vor allem zu Beginn des Krieges auch erreicht. Nicht wenige gibt, die diesen Krieg verurteilen, die sehen, welches ungeheure Unrecht Russland begeht, die aber daran nichts ändern können, weil Wladimir Putin dieses Land, wie übrigens auch seine Umgebung, seine sogenannte Führung, mit den drei klassischen Mitteln des Diktators beherrscht, nämlich mit der großen Lüge, Propaganda, mit Bestechung. Er kann sich bisher jederzeit Zustimmung erkaufen und das ist seine Achillesferse, wird ihm das dauerhaft gelingen. Und drittens mit Repression, mit schrecklicher, zugenommener Repression, die jeder fürchten muss. Und da ist die Haltung der Bevölkerung eine, gemäß einem alten Sprichwort in solchen Ländern, wer gesenkten Hauptes geht, dem wird der Kopf nicht abgeschlagen. In allen Russen steckt die schreckliche Erfahrung der Sowjet, vor allem der Stalin-Zeit, tief drin. Und die jetzige Führung benutzt sehr bewusst das Vokabular jener Zeit und die Drohmittel jener Zeit und die Druckmittel. Und wenn wir vermuten, dass dieser Krieg scheinbar unterstützt wird vor den Menschen, so versteckt sich, so hat das die russische Soziologie sehr gut herausgearbeitet, dahinter vielfach einfach eine mangelnde Bereitschaft zum Widerspruch.
Hätten Sie denn mehr Auflehnung erwartet?
Nicht unmittelbar, nein. Nein, das war zu Anfang des Krieges bereits klar, dass das nicht unmittelbar geschehen wird.
Da gab es ja auch Demonstrationen.
Es gab die Demonstrationen der Mutigen, die wirklich gegen den Krieg auch waren, die dann zu, was weiß ich, 7 Jahre Lager verurteilt wurden oder so. Und es gab, und das ist das Bemerkenswerte, wesentlich größere Demonstrationen und diese Abstimmung mit den Füßen hunderttausender junger Russen, als er sie mobilisiert hat. Das heißt, in dem Moment, als Wladimir Putin den ungeschriebenen Gesellschaftsvertrag Russlands angefasst hat und der lautet, wir hier oben herrschen, ihr da unten versteht davon nichts, mischt euch also nicht ein, dafür versorgen wir euch und lassen euch in Ruhe. Er lässt sie nicht mehr in Ruhe, er trägt den Krieg nach Hause zu ihnen. Und möglicherweise wird er über die Sicht nicht mehr in der Lage sein, sie zu versorgen. Und dann könnte es zu einem Kippen der Stimmung kommen. Das passiert dann sehr unerwartet und plötzlich.
Daran versucht ja die Gemeinschaft sozusagen zu arbeiten durch Sanktionen an diesem Kipppunkt. Diese westlichen Sanktionen, es wurde immer gesagt, sie wirken auf lange Sicht. Aber dass sie so wenig Wirkung auf den Krieg, tatsächlich auf den Kriegsverlauf haben, das erstaunt ja viele schon. Wie ist da Ihre Meinung?
Wirken sie wirklich so wenig? Wen sollte man dazu fragen? Nehmen wir Wladimir Putin. Er selber hat dieser Tage gesagt, die westlichen Sanktionen werden mittelfristig sehr negative Auswirkungen auf die russische Wirtschaft haben. Das hat er selber gesagt und das lässt sich an Zahlen ablesen. Russland ist inzwischen, nachdem am Anfang der Krieg durchfinanziert schien, weil er nicht lange dauern sollte, darauf angewiesen, ständig sehr hohe Ausgaben für den Krieg zu tätigen. Wladimir Putin hat sein Land in eine Kriegswirtschaft geführt. Ein Drittel der Ausgaben nach offiziellen Angaben des Staatshaushaltes sind für die Kriegsführung bestimmt. Ein weiteres Viertel ist geheim gehalten. Da darf man auch vermuten, dass es dem gilt. Und nur eine Zahl, die das russische Finanzministerium dieser Tage veröffentlicht hat. Man hatte für das gesamte Jahr eine Staatsverschuldung projektiert von 34,5 Milliarden Dollar. Und hat in den ersten 4 Monaten 40 Millionen Dollar Schulden bereits aufgehäuft. Das heißt, es zeigt sich, in welch schwierige Situation das Land kommt. Und es hat konkrete Auswirkungen in der Wirtschaft. Wenn es Ihnen heute gelingt, ein Lada zu erwerben, die Produktion ist dramatisch eingebrochen, diese russischen PKWs, haben Sie kein ABS, kein Airbag, keine elektronische Lenkunterstützung, weil denen die Chips fehlen. Pipeline-Exporte sind letztlich um 30% von Gas zurückgegangen. Man kann viele solche Zahlen nehmen, um zu zeigen, dass die Situation wirklich sehr schwierig wird. Aber richtig ist, die russische Wirtschaft wird nicht einfach jetzt von heute auf morgen zusammenbrechen. Sie ist schon durchhaltefähig, denn wir dürfen nicht vergessen, das Land ist ja eigentlich ungeheuer reich. Ja. Von diesen Reichtümern kann man noch eine Zeit lang den Krieg finanzieren, aber um nur ein Beispiel zu nehmen, jene neuen Kunden, die inzwischen Russland ihr Öl abkaufen, China und Indien,
können die Preise diktieren.
Zahlen natürlich keine Freundschaftspreise, damit Putin seinen Krieg finanzieren kann, sondern können die Preise diktieren.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Rüdiger von Fritsch ist unser Gast. Er hat uns vor der Musik erklärt, wie sich aus seiner Sicht der Krieg zwischen Russland und der Ukraine darstellt. Welche Möglichkeiten, Herr von Fritsch, sehen Sie? Wie kann dieser Krieg beendet werden?
Es gibt grundsätzlich eine Reihe von Möglichkeiten, wie ein Krieg enden kann. Die einfachste ist, das dürfen wir nicht vergessen, Wladimir Putin geht nach Hause. Wir wissen, wie unrealistisch das ist. Die andere ist, um das Bild zu übertragen, wir gehen nach Hause. Das ist das, worauf Wladimir Putin hofft. Wir stellen die Unterstützung der Ukraine ein. Er geht ja so eine Wette auf die Zeit ein. Er hofft, wir gehen in die Knie und weiß, dass gleichzeitig auf die Dauer, wenn wir durchhalten, aber durchaus seine Macht gefährdet sein könnte. Eine andere Möglichkeit wäre, dass es zu einer Veränderung der Machtverhältnisse in Russland kommt. Das ist nicht auszuschließen. Und es kann natürlich immer einen Waffenstillstand und dann Verhandlungen jenseits davon geben, in einer Ermüdungssituation, in einer Situation, wo beide Seiten nicht vorankommen. Das setzt allerdings eines voraus. Die Ukraine muss in der Lage sein, auf Augenhöhe dann zu verhandeln. Sie darf keinen Diktatfrieden akzeptieren müssen, wie er ja manchmal so unterschwellig auch bei uns gelegentlich gefordert wird, nach dem Motto, jetzt lasst Putin doch da ein Stück Land und dann haben wir Frieden in Europa.
Und das Morden hört auf.
Das denkt nicht in der Logik von Wladimir Putin. Frieden ist für ihn überhaupt kein Ziel an sich, sondern es geht um die Fortsetzung dieser Aggression, die er, wie er deutlich gesagt hat, nicht nur gegen die Ukraine richtet, sondern, er hat das ganz klar formuliert, auch gegen uns richtet, der Kampf gegen Freiheit und Demokratie. Die Ukraine müsste in der Lage sein, auf Augenhöhe zu verhandeln. Dazu bedarf es der Entschlossenheit des Westens, die Ukraine weiter zu unterstützen. Und es bedarf einer Verhandlungsbereitschaft Russlands dann. Ja. Und da ist die Frage, wodurch könnte die entstehen? Dafür bedarf es, denke ich, zweierlei. Zum einen eine Abwägung in Moskau zwischen der Tatsache, dass man nicht mehr in der Lage ist, diesen Krieg erfolgreich fortzusetzen, und gleichzeitig einer Situation, in der man die Macht für zu Hause für potenziell gefährdet hält. Das sind die Kategorien, in denen Wladimir Putin denkt. Dann könnte er verhandlungsbereit sein. Und das Ganze würde sozusagen dann auch erleichtert, wenn man einen diplomatischen Rahmen vorbereitet, in dem sich solche Verhandlungen abspielen können. Darüber können wir auch sprechen.
Aber da hört man schon raus, das ist ein langer Weg. Rüdiger von Fritsch ist seit 1984 im Auswärtigen Dienst. Dann sind in dem Jahr sind Sie in den Auswärtigen Dienst eingetreten. Also würde ich Sie mal einen Diplomaten durch und durch nennen, wenn Sie mir mal eine Charaktereigenschaft sagen, ohne die ein Diplomat nicht auskommt. Was sagen Sie da?
Ich denke, es muss manches zusammenkommen. Eines, was mir sehr wichtig erscheint, ist die Bereitschaft zu lebenslanger, ehrlicher Neugier. Man muss immer bereit sein, sich ehrlich auf ein neues Land, auf eine andere Situation, auf Menschen einzulassen, versuchen sie unvoreingenommen zu verstehen, auch wenn man Werte und Grundsätze und manches nicht teilen mag. Nur dann kann man dieses Land seiner eigenen Regierung ja auch erklären und Vorschläge zum Umgang miteinander machen.
Weil das habe ich mich nämlich gefragt, ob es wichtiger ist, Neugierde zu haben oder eine feste Vorstellung davon, was mein Land will, das mich ja entsendet.
Das muss beides zusammenkommen. Sie können nicht ohne einen klaren Wertekompass arbeiten. Sie müssen auch innerlich von dem überzeugt sein. Und das ist im Falle Deutschlands ja nicht schwierig. Und auch in einer so konfrontativen Situation, und die Gespräche mit der russischen Führung, die ich geführt habe, waren durchweg eigentlich von dieser Konfrontation bestimmt, dennoch ständig zu signalisieren, ich habe ein Interesse an eurem Land, ich bin interessiert, wieder einen Zustand der Normalität herzustellen, mit euch im Gespräch zu bleiben.
Aber wird einem das nicht genau, dieses mit euch im Gespräch möchte ich bleiben, als vielleicht auch Schwäche ausgelegt, weil man hat ja eine rote Linie überschritten, diese berühmten roten Linien, oder darf die ein Diplomat gar nicht erst ziehen?
Wenn die Bereitschaft zum Gespräch als Schwäche ausgelegt wird, ist Diplomatie, ist Dialog am Ende. Dann finden Sie keine Lösung mehr, dann können Sie nur durch die Eskalation der Konfrontation zu Lösungen kommen. Und was das bedeutet, wissen wir. Das heißt, Sie müssen zweierlei tun. Auf der einen Seite nicht nur entschlossen auftreten, sondern auch entschlossen reagieren. Sie müssen sagen, ihr habt Regeln verletzt, darauf reagieren wir. Und zwar nicht, wie traditionell in der europäischen Geschichte üblich gewesen, auf die Anwendung von Gewalt wird mit Gewalt reagiert, aber mit dem nächststärkeren Mittel, und das sind Sanktionen. Das heißt, eine klare, entschlossene, deutliche Reaktion bei gleichzeitiger Bereitschaft zu versuchen, den bestehenden Konflikt im Dialog zu lösen. Der Unterschied zur jetzigen Situation ist, dass Wladimir Putin mit dem 24. Februar vergangenen Jahres mit seinem Angriff auf die Ukraine eine radikale Kehrtwendung vollzogen hat. Er hat, ich habe das Bild schon manchmal benutzt, das Schachbrett umgeworfen mit dem Spiel. Er hat gesagt, die Regeln interessieren mich nicht mehr.
Soll man trotzdem mit ihm im Gespräch bleiben?
Wenn die Bereitschaft auf der anderen Seite nicht vorhanden ist, ist es schwer im Gespräch zu bleiben. Man braucht zwei zum Tango tanzen. Aber Diplomatie ist insofern nicht gescheitert, aber an ihre Grenzen geführt worden. Aber sie muss immer zur Verfügung stehen, um zu versuchen, neu loszulaufen und zu vermitteln, wie es beispielsweise ja verschiedene Vermittlungsversuche unternommen haben. Wir sehen jetzt neuerdings die chinesischen Vermittlungsbemühungen, man wird sehen, was rauskommt. Aber das ist genau dieser Versuch, auch in einer solchen Situation durch Dialog mit allen Seiten zu schauen, wo gibt es Raum, dass wir zu einer friedlichen Lösung kommen.
Ist Ihnen das manchmal schwer gefallen, diplomatisch zu bleiben? Hätten Sie manchmal gern auf den Tisch gehauen? Oder ist es nicht vielleicht auch manchmal ganz hilfreich, aus der Rolle zu fallen, weil man dann so menschlich wirkt?
Man muss mit seiner Persönlichkeit seinen Beruf ausüben. Das gehört dazu. Und so alte Grundsätze wie von Talleyrand, pas trop de zèle, nicht zu viel Eifer oder sowas, ist einerseits richtig, andererseits falsch, weil man handelt natürlich als Person und Mensch. Und allein schon deutliche Worte zu finden, reicht ja. Da muss man ja nicht ausfallend oder verletzend werden. Das beendet ja den Diskurs.
Sie haben nicht auf den Tisch gehauen.
Naja, also sagen wir mal so. Ich schildere Ihnen mal eine Situation aus einem meiner Antrittsgespräche 2014 mit einem der stellvertretenden Außenminister, einem Vertreter von Herrn Lavrov, und dem ich genau unsere Position darlegte, sagte, wo Russland die Regeln verletzt hat, wie wir darauf reagieren würden. Dann lief er auf der anderen Seite rot an und irgendwann wurde er richtig laut und haute mir über den Tisch zurück, Herr Botschafter, Sie sind hier nicht in Warschau. Da kam ich gerade her, da war ich Botschafter gewesen und das allein sagte unendlich viel darüber, dass ich offensichtlich die Tonlage getroffen hatte, die ihn erreichte, dass die Botschaft klar war und dass zugleich dahinter sich offenbarte der russische Blick auf die Welt. Die Polen, das ist so ein kleines Land, mit denen kannst du so umspringen, aber doch nicht mit uns. Oder eine andere Situation.
Und wie haben Sie denn reagiert?
Dass sie deutlich sagen, erstens, alle Länder sind gleich und zweitens, ihr habt hier Regeln verletzt und darauf müssen wir reagieren.
Also
oder eine andere Situation, dass 2014/15 die Bundesregierung sich ständig bemühte, ja zu versuchen, zur Lösung dieses Konfliktes beizutragen, nicht ohne Erfolg ja auch, wie wir gesehen haben. Aber das ist ständig von uns die Initiative ausgegangen. Dann habe ich dem außenpolitischen Berater von Herrn Putin mal gesagt, wie wäre es denn, der russische Präsident würde mal die Bundeskanzlerin anrufen. Und da hat er gesagt, machen Sie Witze. Das zeigt diese Haltung, man sitzt da auf den Händen quasi, wartet, dass der andere Vorschläge macht, man nimmt sich das Recht heraus, als größtes Land der Erde ständig besonders beleidigt zu sein und die anderen müssen sich um einen bemühen. Und in solche Situationen die andere Seite zu führen, ist natürlich hilfreich, weil sie sich ein Stück weit bloßlegt, weil offensichtlich wird, dass sie nicht dazu beiträgt und daraus können sie dann ein weiteres Gespräch entwickeln und kommen, weil sie ernst genommen werden, ja auch, sie müssen ja ernst genommen werden, möglicherweise zu Ergebnissen. Sie haben mit einem natürlich recht, sie dürfen den Dialog nicht in ständiger Weichspülerei betreiben. Weder Politik noch Diplomatie darf sich zum Kasper machen, sondern sie muss auf der Grundlage fester Werte, Interessen, definierter Ziele und Strategien ihre Politik betreiben und Offenheit, sofern die andere Seite diesen Grundsatz teilt.
Nicht zum Kasper machen, aber auch nicht zum Moralapostel.
Das ist richtig. Das ist ein schmaler Grat, der zu gehen ist, dazwischen, dass wir gemeinsam Regeln verabredet haben. Sehr viele in der Charta der Vereinten Nationen, der Charta der KSZE, der OSZE, gemeinsam mit Russland bilateral, in vielen Verabredungen, diese darf man immer wieder erinnern. Vom hohen Ross herab ist vom anderen etwas zu verlangen, was wir vielleicht selber erst vor kurzer Zeit geschafft haben und was nicht zu den Grundsätzen des anderen gehört. Das ist ein schmaler Grat. Aber nehmen wir beispielsweise China. China hat 2014, glaube ich, seine Verfassung geändert und den Schutz der Menschenrechte und der Minderheiten aufgenommen. Dann darf man China daran erinnern. Und nicht, weil es ein besonders schöner, hoher Wert ist, sondern weil solcher Schutz die Voraussetzung für eine gedeihliche Entwicklung eines Landes ist.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Rüdiger Werner, Hans Erdmann, Freiherr von Fritsch Seerhausen. Das ist der vollständige Name meines Gastes. Herr von Fritsch, gibt es Anlässe, wo alle Namen genannt werden?
Wenn ich Formulare ausfüllen muss.
Müssen Sie alle Namen sagen?
Dann wird das immer verlangt. Ich beantrage gerade ein Visum, also diese Einreiseerlaubnis in den USA und da müssen die wahnsinnig aufpassen, dass sie sich nicht vertippen und vor allem, wenn sie danach Umlaute drin haben, wird es kompliziert.
Also Adel verpflichtet. Sie sind im Dezember 1953, als drittes von fünf Kindern geboren. Ich habe jetzt einfach Adel verpflichtet gesagt. Stimmt das in Ihrer Familie? Adel verpflichtet?
Werte verpflichten uns, jeden von uns. Das ist etwas, was jeden, denke ich, leiten sollte. Das hat mit einer bestimmten Herkunft, die historisch ist, gar nicht unbedingt zu tun. Es gibt einen guten familiären Zusammenhalt bei uns, aber den gibt es in sehr vielen Familien. Und der hat mein Leben geprägt und bestimmt, bis heute, aber auch in der Geschichte, auf die Sie schon anspielten, mit den Passfälschungen.
Genau, mit den Passfälschungen. Kommen wir gleich drauf. Erstmal will ich nochmal den Jungen, den kleinen Rüdiger Werner Hans Erdmann kennenlernen. Sie sagen gerade, wir haben einen guten Familienzusammenhalt. Die Familie stammt ja, oder die Familiengüter waren in Sachsen. Ihre Familie ist nach der Enteignung in den Westen, nach Schwäbisch Gmünd, gezogen.
Das war eine typische Nachkriegsbiografie. Meine Eltern waren beide Flüchtlinge bzw. Vertriebene. Und dann sind solche Familien sehr oft dorthin gegangen, wo es Arbeit gab. Und so bin ich in Siegen in Westfalen geboren, habe dann eine Zeit lang in Düsseldorf gelebt. Bin bis heute auf Gedeih und Verderb Anhänger von Fortuna Düsseldorf, zum Gespött meiner Kinder. Und dann sind wir schließlich in der Tat im schönen Schwabenland gelandet, wo ich auch heute lebe, in Schwäbisch Gmünd.
Welche Rolle spielte denn die Teilung Deutschlands und auch der Osten Europas, weil Sie gerade sagen, vertrieben? Die Familie Ihrer Frau stammt aus dem Baltikum?
Die Familie meiner Mutter stammt aus dem Baltikum.
Aus Ihrer Mutter.
Genau. Also es waren jene deutschen Familien, die teils seit Jahrhunderten im Baltikum gelebt hatten. Also das ist das heutige Estland und Lettland im Wesentlichen. Da ist meine Mutter aufgewachsen. Meine Großeltern hatten im Russischen Reich auch noch gelebt. Mein Urgroßvater war Abgeordneter bei der Kammer des russischen Parlaments, was mir in Russland sehr viel geholfen hat, weil das interessierte die Menschen und sie vermuteten, dass ich ein Interesse an Russland habe. Und damit bin ich sehr stark aufgewachsen, mit jenen Erzählungen aus einer Zeit vor einem Kriege, die mir erschien, als würde mir jemand vom Mond erzählen. Die Jugend meiner Eltern war für mich so weit weg und so unvorstellbar, weil dieses schreckliche, grauenhafte Ereignis zwischen ihrer Jugend und ihrem Erwachsenenalter stand. Und vor allem eben die Erzählungen aus dem alten Russland haben mich sehr fasziniert und so habe ich früh begonnen, Russisch neben der Schule herzulernen und mich für russische Kultur interessiert, russische Musik gehört, habe Lieder gehört von meinen Großeltern, so wie
sprachen
man sowas hineinwächst.
Sprachen die Großeltern noch Russisch?
Die Großeltern sprachen wunderbares Russisch. Manchmal hörte ich sie Russisch sprechen und das fand ich schön. Und das Russische ist eine wunderbare Sprache, die ich sehr gerne versucht habe zu lernen. Ich bin nicht überhaupt, dass ich sie gelernt habe.
Das klingt jetzt für mich trotzdem nicht so, als ob es in Ihrer Familie so nach dem Motto, früher war alles besser, wir wollen da wieder hin oder so?
Es war zweierlei. Also die Familie meines Vaters, die aus Sachsen stammte, lebte natürlich in der ständigen Hoffnung, dorthin zurückkehren zu können und auch ihren Besitz wiederzubekommen. Das war etwas anderes wie die Erzählung aus der Familie meiner Mutter, denn das gehörte zur Sowjetunion. Hitler und Stalin haben sich ja die baltischen Staaten 1939 geteilt und die Sowjetunion hat es dann behalten. Davor war der eiserne Vorhang, die gingen nicht davon aus, dass sie je wieder in diese alten Verhältnisse zurückbekommen. Das war abgeschlossen und diese unterschiedliche Erzählung, dieses Abgeschlossene einerseits und diese ständige Erwartung andererseits bestimmte sehr die Erzählung der Generationen vor mir.
Also musste man sozusagen in der Familie auch politisch werden? War das für Sie so ein ganz klarer Weg? Also sich da so?
Nicht zwingend. Das hing damit zusammen, dass vor allem mein Vater selber sehr politisch war, sehr historisch interessiert und sehr früh mit historischen Themen befasst. Und daraus hat sich bei mir, am Ende ist das Neigung, Veranlagung, ein historisches Interesse entwickelt und dann sehr früh auch ein politisches. Die erste Demonstration, an der ich teilgenommen habe, war 1968. Muss man sich vorstellen, da war ich noch nicht 15. Und zwar hatten die Staaten des Warschauer Pakts die Tschechoslowakei besetzt. Und das erschien mir auch als 14-Jährigen als ungeheures Unrecht. Und da gab es einen Schweigemarsch. Ich war in einem Sommerferienlager mit Jugendlichen und habe gesagt, da gehe ich hin. Da
marschiere also gar ich nicht mit den Eltern oder irgendwie?
Überhaupt nicht, nein, sondern das fand ich, das geht nicht, das ist Unrecht. Das weiß auch ein 14-Jähriger.
Die Passfälschung, das ist ja dann eine Geschichte. Also offenbar sind Sie nicht nur auf Schweigemärsche gegangen, sondern haben, wenn Sie ein Unrecht gesehen haben, denn diese Passfälschung ging mit einer Fluchthilfe zusammen. Erzählen Sie die Geschichte mal.
Meine Familie war, wie viele deutsche Familien, durch die deutsche Teilung getrennt. Das heißt, ein Teil meiner Verwandten lebte weiter in Thüringen und in Sachsen. Und ich hatte dort gleichaltrige Vettern. Wir haben sehr gut verstanden. Und seither hatte ich mit einem dieser Vetter einen intensiven, natürlich sehr vorsichtigen Briefkontakt. Und 1973 hat er einen Brief herausschmuggeln lassen an mich. Und da stand verkürzt gesagt drin, hol mich hier raus. Kannst du mir helfen? Und wir sind im Übrigen zu dritt. Zwei Freunde von ihm waren auch dabei. Und in dem Moment war für mich klar, ich werde das auf jeden Fall machen. Ich hatte keine Vorstellung,
wie. Das war für Sie klar, ja?
Das war ohne Frage klar. Mhm. Erstens, weil es Unrecht war, was dort geschah und dass ihm so vieles genommen war, was mir möglich war, frei zu reisen, über den Berufsweg zu bestimmen, was auch immer. Und zum anderen war mir Familie. Ich hatte keine Vorstellung, wie. Und dann habe ich mich mit meinem älteren Bruder zusammengetan und dann haben wir einen Fluchtweg uns erdacht, von dem wir die Hoffnung hatten, dass er so wenig risikobehaftet ist wie möglich und so zuverlässig wie möglich klappen kann. Das heißt also nicht jemand in den Kofferraum vom Auto klappen und über die innerdeutsche Grenze fahren, da wird man vielleicht erwischt. Den Weg, den wir am Ende erdacht haben, war, dass diese drei Jugendlichen aus der DDR, mein Bruder und ich, uns in Bulgarien treffen, dort konnten die hinreisen, dass wir sie dort mit gefälschten westdeutschen Pässen ausstatten, mit denen sie aus Bulgarien in die Türkei ausreisen konnten. Und die Fälschung dieser Pässe war mein Teil der Arbeit.
Die Sache mit Tom heißt das Buch, was Sie darüber geschrieben haben, wo man das alles nochmal nachlesen kann. Ist eigentlich diese Passfälschung Ihnen jemals auf die Füße gefallen als Diplomat?
Es hat nie jemand davon gewusst.
Obwohl Sie das Buch geschrieben haben?
Das habe ich 2009 veröffentlicht.
Okay, da war dann
und da hat es Hans-Dietrich Genscher damals netterweise mit vorgestellt und hat dann gesagt, wenn wir das bei Ihrer Einstellung gewusst hätten, hätte ich Sie ins Ministerbüro geholt. Wir brauchen da mal kreative Leute. Ich weiß nicht, ob die Personalabteilung das bei meiner Einstellung genauso gesehen hätte, denn ich hatte mich strafbar gemacht.
Sie waren auch, Sie haben selber gesagt, Botschafter in Warschau. Einer Ihrer Großonkel war Oberbefehlhaber beim Überfall auf Polen. Gab es da Reaktionen in Polen? Hat man das gewusst?
Als Polen überfallen wurde, war er nicht mehr Oberbefehlshaber des Heeres. Hitler hatte ihn abgesetzt ein Jahr zuvor, begleitete sein Regiment und ist vor Warschau gefallen. Und als ich als Botschafter nach Warschau kam, hatte ich natürlich die Vorstellung, dass ich auch mit den Medien jetzt mich unterhalte über die deutsch-polnischen Beziehungen, Europa und alles Mögliche. Und das Interesse der Journalistinnen und Journalisten richtete sich immer auf die Frage, ja, Ihr Großonkel, sind Sie mit dem verwandt? Und wie war das? Und so weiter. Und dann habe ich gesagt, also ich erzähle die Geschichte jetzt einmal und dann konzentrieren wir uns auf meine Arbeit.
Deutschlandfunk Kultur, Ihr Programm heute Morgen. Rüdiger von Fritsch beobachtet das Weltgeschehen nicht mehr als Botschafter, sondern seit 2020 als Partner in einem Wirtschaftsberatungsunternehmen, zuständig für globale Risikoberatung und internationale Regierungsbeziehungen. Kein Wunder bei den Erfahrungen, von denen wir ja jetzt auch viel gehört haben. Da geht natürlich der Blick auch weit über Russland hinaus. Ihr aktuelles Buch, Herr von Fritsch, Die Welt im Umbruch, das kam so schnell nach Ihrem Buch über Russland, über den Russland-Ukraine-Krieg. Ich habe erst gedacht, wahrscheinlich war das das eigentliche Anliegen und der Krieg kam Ihnen dazwischen.
Nein, das würde ich so nicht sehen. Das eine ist sozusagen aus dem anderen erwachsen und beide sind das Ergebnis dieses Angriffskrieges. Das jetzige Buch dient dem Versuch zu schauen, was bedeutet dieser Krieg für die internationale Ordnung, und ich benutze dafür ein Bild, dass Wladimir Putins Angriffskrieg wie ein greller Blitz ist, der eine internationale Landschaft, eine Geopolitik beleuchtet, die schon länger im Umbruch ist. Ja. Es gibt viele Linien, die schon angelegt werden, und meine grundsätzliche Annahme ist, dass sich an der Struktur dieser internationalen Ordnung einstweilen gar nicht so viel ändern wird, mit einer Ausnahme, ein Mann hat beschlossen, sein Land aus der Ordnung rauszunehmen. Aber der globale Süden wird das Interesse behalten, den Anschluss zu bekommen an den Norden. Der Westen steht einstweilen zusammen mit großen Herausforderungen. China wird seinen Aufstieg weiter versuchen. Das heißt, diese Linien werden sich fortsetzen, genauso wie die großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, die wir nur gemeinsam lösen können, wie mit dem Klimawandel erfolgreich umzugehen.
Ja, Sie sagen gerade, China wird seinen Aufstieg weiter versuchen zu untermauern. Manchmal hat man ja das Gefühl, es bildet sich eine neue Blockbildung, USA-China.
Sicher ist, dass
eine, also USA gegen China.
Ja, so. dass eine wesentliche Auseinandersetzung der Zukunft sich im indopazifischen Raum ereignen wird. die Frage, wer dort Vormachtstellung genießen kann, gewinnen kann. Die USA hatten eine global sehr starke Stellung, das ist durch China herausgefordert. Und diese Auseinandersetzung wird uns in Zukunft bestimmen und die Aufgabe wird sein, das erfolgreich zu gestalten.
Ich fand das ganz interessant, in Ihrem Buch nochmal so detaillierter nachzulesen, das Projekt Neue Seidenstraße genauer zu betrachten und dabei zu sehen, das ist ja nicht unbedingt per se ein Erfolgsmodell.
Richtig.
Sondern da sind ist für China auch, da sind viele Schwierigkeiten
mit. Da sind auch Risiken mit behaftet. Warum ist China so erfolgreich und so stark? Weil es eine starke Wirtschaftsmacht ist. Da braucht China internationalen Handel, Handelswege. Und Wladimir Putin hat gerade einen dieser Handelswege zertreten. Nämlich jenen durch Russland hindurch nach Europa. Mhm. Also dieser Krieg ist für China eine sehr schwierige Situation auch. Und China muss erleben, dass nicht alle Versuche, international Einfluss zu nehmen, am Ende erfolgreich sind. Das zeigen beispielsweise drei Länder um Indien herum, Chinas großen Rivalen in der Nachbarschaft. Und China hat versucht, Einfluss zu nehmen in Nepal, in Pakistan und in Sri Lanka und muss in allen drei Fällen erleben, dass der Versuch, sowas allein mit großen Mengen finanzieller Unterstützung, die Abhängigkeiten schaffen, nicht funktionieren kann. Vor allem, wenn man mit korrupten Regimen, wie beispielsweise in Sri Lanka, zu tun hat, die das alles nur in die eigene Tasche wirtschaften, dann geht das Volk auf die Straße, treibt die raus und China sitzt auf seinen Schulden.
Wie kann der Westen Einfluss nehmen auf China? Wir haben doch eigentlich, hat man immer das Gefühl, wenig in der Hand.
Die Europäische Union ist, wenn sie geschlossen handelt, die stärkste Wirtschaftsmacht der Erde. Das heißt, wir haben ein ungeheures Gewicht, das wir in die Waagschale werfen können. Wir sind Abnehmer chinesischer Produkte, wir haben in China Produktion aufgebaut. Das heißt, China wägt ständig ab zwischen seinem Interesse, seine Vorstellungen weltweit durchzusetzen, hegemonial zu handeln und seinen Wirtschaftsinteressen, die es im Übrigen auch braucht, um zu Hause die Situation stabil zu halten. Und das ist für China nicht einfach. Und in dieser sozusagen gegenseitigen Abhängigkeit, das ist ja eine beiderseitige Abhängigkeit, hat die Europäische Union viel Gewicht, das sie auf die Waagschale bringen kann. Und wenn beispielsweise China, wie es ist, Mitglied der Welthandelsorganisation ist und sich nicht an die Regeln hält, dann kann die Europäische Union mit ihrem Gewicht hierauf durchaus Einfluss nehmen.
Also das, aber was Sie vorhin auch schon mal gesagt haben, dieses auf Regeln drängen.
Auf Regeln drängen, auf die Einhaltung und bereit sein, Regelverletzungen zu sanktionieren. Man muss schon mit sehr klarer Ansage hier auch reagieren, aber versuchen gleichzeitig, soweit möglich und die andere Seite sich darauf einlässt, auch partnerschaftlich zu handeln.
Sie haben Indien erwähnt, sowohl Indien als auch Indonesien als auch Brasilien sind Länder mit großem Selbstbewusstsein. Was muss Europa da lernen? Also da heißt es ja auch strategische Ziele definieren und heißt strategisch immer auch diplomatisch oder wie ist das zu verstehen?
Strategien lassen sich erfolgreich natürlich auch nur umsetzen, wenn sie von Diplomatie begleitet werden. Das ist richtig. Und wie sind die Interessen eines Landes wie Indien bestimmt? Das ist sehr interessant, weil manchmal uns vorgerechnet wird, die Mehrheit der Weltbevölkerung stehe nicht auf der Seite des Westens in diesem gegenwärtigen Krieg Russlands gegen die Ukraine. Aber das ist Arithmetik, das ist keine internationale Politik. Wo steht Indien? Die indische Regierung hat wiederholt sehr klar gemacht, dass sie bei den Grundsätzen der internationalen Beziehung genau auf der gleichen Position steht wie wir. Indien will auch keine Gewalt, keine Annexion, keine Kriege. Ministerpräsident Modi hat das Präsident Putin öffentlich auch gesagt. Gleichzeitig priorisieren Länder im Süden wie Indien ihre internationalen Beziehungen, die Schwerpunkte darin anders. Denn wodurch ist Indien herausgefordert? Durch die Notwendigkeit der eigenen inneren Entwicklung. Dafür braucht man Energie, Düngemittel, anderes. Das bekommt man aus Russland. Man ist herausgefordert durch den Nachbarn China, strategisch auch. Wer ist Chinas bester Freund im Moment scheinbar zumindest? Russland. Von wem kaufe ich als Indien, wie übrigens auch China, meine Waffen? Von Russland. Also das ist ein komplexes Geflecht, in dem in der Wirklichkeit ein Land wie Indien seine Position definieren muss. Und was können wir da tun, weil Sie danach fragten? Wir können versuchen, Abhängigkeiten zu reduzieren weltweit, indem wir stärker Partnerschaften aufbauen. Mit einem Land wie Indien, mit einem Land wie Brasilien, mit dem südostasiatischen Raum, mit afrikanischen Ländern, indem wir auch an den Interessen jener Länder ansetzen und sagen, was sind eure Herausforderungen durch diesen Krieg? Ihr habt Probleme der Energieversorgung und der Getreidelieferung, weil Russland das abgeschnitten hat. Wo können wir hier gemeinsam agieren und nicht nur aufzutreten und zu sagen, als erstes verlange ich von dir jetzt mal ein sehr klares Bekenntnis zu den Grundsätzen des Völkerrechts, muss es mal Russland verurteilen. Ja, wir verlangen, dass wir sozusagen vom gleichen Liedblatt singen in diesen Fragen, aber gleichzeitig ist es richtig, an den Interessen jener Länder anzusetzen und sie versuchen, mit unseren zu verbinden.
Herr von Fritsch, Sie sind seit 2022 Vorstandsvorsitzender der CIS-Stiftung für Studienreisen. Die vergibt Reisestipendium für junge Menschen. Also ich habe das Gefühl, das ist natürlich ein Engagement, das auf Ihren Kenntnissen der Welt, aber eben auch Neugierde auf Ländern fußt, oder?
Es basiert vor allem auf eigener Erfahrung, weil ich als junger Mensch zwei Reisen selber mit solchen Stipendien gemacht habe. Es ist eine wunderbare Organisation, CIS, Stipendien für Studienreisen, die Stipendien an junge Menschen, jeden Jugendlichen, jede Jugendliche im Alter von 16 bis 20 vergibt mit bestimmten Bedingungen. Man bekommt eine begrenzte Summe Geldes, 700 Euro im Moment, und muss damit in ein selbstgewähltes Ausland reisen, sich dort mit einem Thema beschäftigen. Man muss alleine reisen, mit diesem Geld umgehen und mit einem Tagebuch und sowas ähnlichem wie einer Ausarbeitung über das Thema zurückkehren. Und man sieht in der Beschreibung, der Weg ist das Ziel. Es hat sehr stark das Ziel, Menschen, junge Menschen zu sich selber zu führen, ihr Selbstbewusstsein zu stärken, sie an Grenzen zu führen, von denen sie merken, dass sie sie überwinden können. Lösungen.
Weil und Sie das so auch erlebt haben.
Weil das ich es so erlebt habe und das hat mich sehr geprägt, auch in der Wahl für meinen Beruf später.
Dankeschön, Rüdiger von Fritsch, für den Besuch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank, Frau Heise. Danke Ihnen.